Mal sehen, ob er die kennt, von denen ich da jetzt rede. Der eine war mal Steuereintreiber, ein Jude, der für die Römer gearbeitet hat, der die Steuer für die Besatzer eingezogen hat und sich deshalb nicht über die Verachtung seiner eigenen Leute wundern musste. Wer könnte es gewesen sein? Zachäus fällt einem als erster ein, war es aber nicht. Ich meine anderen. Bitte? Matthäus, genau. Das war Matthäus. Ein anderer war Zelot. Das ist ein Freiheitskämpfer, der auch bereit ist, wenn es nötig ist, mit Gewalt gegen die Besatzer vorzugehen, gegen die Römer zu kämpfen. Wer war das? Jetzt wird es schon schwieriger, gell? Simon, ganz genau. Simon der Zelot ist es. Dann ist da noch ein Simon. Der irgendwann Petrus genannt wird, der Fels, der vorausgeht, der auch mal bestimmt, wer von den Jüngern was zu tun hat. Den kennt ihr alle. Brauche ich jetzt gar nicht fragen. Hab's ja schon verraten. Petrus. Sein Bruder Andreas ist eher unscheinbar. Einer im Hintergrund. Einer, den man gar nicht so richtig beschreiben kann, aber einer, der für Petrus wichtig war, weil er den Petrus zu Jesus geführt hat. Sonst weiß man eigentlich relativ wenig über den. Dann gibt's dann noch Johannes. Das ist der, den Jesus besonders liebt. Der Lieblingsjünger einer, der Bruder von Jakobus. Die sind beide mit dabei, diese Brüder, und die wollen gerne Sonderstellung haben. Dann gibt's noch Thomas, den kennt ihr vielleicht auch. Das ist der eher skeptisch ist, vielleicht mehr Fragen stellt als andere. Dann gibt's Nathanael, der aus Kana, der immer genau sagt, was ihm gerade so einfällt, auch wenn er manchmal damit aneckt. Judas ist uns auch noch ein Begriff, quasi der Finanzminister im Jüngerkreis. Und dann wird's aber schwierig. Die anderen Jünger, die verschwinden so ein bisschen im Dunstkreis der biblischen Erzählungen, über die kann man gar nicht so arg viel sagen. Zumindest kann man nicht so richtig sagen, was das für Persönlichkeiten waren. Und dann gibt's ja auch noch ein paar Frauen, die miteinander mit Jesus unterwegs sind. Auch da wissen wir nur einzelne Namen. Maria Magdalena ist die bekannteste von denen. Diese Gruppe ist also unterwegs. Und ich finde, man muss sich das manchmal vor Augen führen, was das für Typen waren, die da unterwegs waren. Dass die aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kamen, dass die ganz unterschiedlich geprägt waren, dass die auch von der Persönlichkeit einfach ganz bunt und wild gemixt waren. Das war kein gleichförmiger, homogener Haufen, sondern ganz unterschiedliche Leute. Und wenn man sich das mal wieder klar macht, dann fragt man sich ja wirklich, wie bringt man so einen Haufen von Typen eigentlich zusammen? Wie macht man daraus eine Einheit, wie sie der Jüngerkreis geworden ist? Wie ist das möglich? Also es ist ja schwierig, aus denen eine Einheit zu machen. Das ist wahrscheinlich schwieriger, als wenn man als Trainer des FC Bayern lauter Millionäre zu einer Einheit formen muss oder so. Die haben ja zumindest, können alle Fußball spielen, da zumindest ziemlich gut. Wie macht man so eine Einheit aus so unterschiedlichen Männern, Frauen, die alle ganz unterschiedlich geprägt sind? Manche sogar gegensätzlich, ja, also dass ein Zelot, einer, der gegen die Römer kämpft und einer, der für die Römer Steuern eingetrieben hat, zusammen unterwegs sein sollen. Das ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Wie ist es möglich, dass aus diesen eine Einheit wird? Ich glaube, die Antwort kann nur eine sein. Diese Einheit ist nur möglich, weil sie eine gemeinsame Mitte haben, weil sie Jesus in der Mitte haben, alle zusammen, der sie verbindet. Weil ihr Glaube, auch wenn er ganz unterschiedlich ist, und das war er bei Petrus ganz anders als bei Thomas oder Matthäus, weil ihr Glaube eine gemeinsame Ausrichtung hat, einen gemeinsamen Fluchtpunkt hat, einen gemeinsamen Kern hat. Jesus Christus ist der, der aus diesem Haufen eine Einheit macht. Ich glaube, die Jünger, so wie wir sie aufgezählt haben, die wären nie zusammengekommen. Die hätten sich nie so zusammengefunden, ohne Jesus in ihrer Mitte. Klar, manche haben vorher schon miteinander zu tun gehabt. Also die Brüderpaare waren natürlich jeweils verwandt mit ihrem Bruder und manche haben auch schon miteinander als Fischer gearbeitet. Aber diese ganze Vielfalt in der Gruppe, die hat Jesus vereint. Nicht ihre Einstellung, nicht ihre Glaubensweise, nicht ihr Bildungsstandard, nicht ihre Tradition. Einzig und allein Jesus Christus war der, der die Einheit aus ihnen gemacht hat. Das ist schön und wichtig, das ist allerdings ein Problem, wenn Jesus dann nicht mehr da ist, wenn er geht. Manchmal ist das so, wenn man solche Personen hat, die um die sich alles schart, die so eine Einheit herstellen, und wenn die dann nicht mehr da sind, dann merkt man das einfach. Also das erlebt man öfters in Familien, ja, wenn man hat sich immer bei der Mutter getroffen und jetzt ist Mutter nicht mehr da und das Haus ist vielleicht verkauft oder wie auch immer. Und auf einmal wird die Einheit die richtige Aufgabe, weil man noch gucken muss, was ist denn jetzt das, was uns zusammenhält. So ähnlich wird es Jesus vor Augen haben, als er weiß, er wird diese Einheit verlassen. Er wird nicht mehr für die Jünger da sein, nicht mehr so greifbar, nicht mehr so nahe sein. Und was ist dann, das sie zusammenhält? In diesem Zugehen auf das Kreuz betet Jesus für diese Jünger. Und das ist dieses Gebet, mit dem wir uns jetzt schon dreimal beschäftigt haben. Heute ein viertes Mal, wo wir drauf gucken, was ihm da wichtig ist. Und heute gucken wir eben auf diesen Aspekt, der kommt da nämlich drin vor. In diesem Abschnitt, ich lese ihn euch gleich vor, das ist der Abschnitt, wo Jesus für seine Jünger betet. Für diese 11, die noch da sind, und für die Frauen drumherum betet er an diesem Abend. Und da betet er Folgendes. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Mal zunächst soweit. Liebe Gemeinde, Jesus betet, dass Gott die Einheit erhält, dass er sie in seinem Namen zusammenhält, dass das diese Einheit auch weiterführen wird, wenn er nicht mehr leibhaftig da ist. Der Name Gottes, das ist nicht nur eine Bezeichnung für Gott. Wir denken ja bei uns heutzutage oft, wenn wir von Namen sprechen, das ist eine Bezeichnung für jemand, vielleicht eine Zuordnung, dass man jemand sortieren kann. Aber der Name Gottes in der Bibel heißt immer diese Gegenwart, das ist die Präsenz Gottes. Und darum geht es Jesus in diesem Gebet. Dass er Gott, dass er den Vater bittet, dass er präsent ist, dass er gegenwärtig ist, auch wenn er selber nicht mehr so nah da sein kann. Dass Gottes Name, Gottes Gegenwart diese Einheit erhält, diese Verbindung erhält, dass sie sogar so eins sein sollen wie wir, wie der Vater und wie der Sohn. Die Jünger werden das erleben. Sie werden die Schwierigkeiten erleben, wenn sie voller Angst vom Kreuz wegrennen, wenn sie in alle Richtungen sich verstreuen. Sie kommen aber wieder zusammen. In ihrer Angst, sie werden das erleben, wenn sie in ihrem Räumchen sitzen und gar nicht wissen, wie es weitergehen soll oder ob es jetzt gefährlich ist und wem sie noch trauen können, dann werden sie was von dieser Einheit im Namen Jesu erleben. Sie werden auch etwas davon erleben, wenn sie dem Auferstandenen begegnen und gar nicht wissen, dass er es ist, dann werden sie auch was von dieser Einheit erleben. Und sie werden auch diese Einheit erleben, wenn sie dann in alle verschiedene Himmelsrichtungen gehen, in alle Regionen, jeden unterschiedliche Kontexte, wo sie den Namen Jesu weiter verkündigen. Auch dann werden sie es erleben, dass sie eine Einheit bleiben, weil sie im Namen Gottes unterwegs sind. Weil er der ist, der sie verbindet. Er ist der, der die Einheit erhält, der die Einheit schenkt und bewahrt. So ist es bei den Jüngern. Jetzt könnte ich nochmal von vorne anfangen. Und genauso wie ich die Jünger aufgezählt habe, könnte ich jetzt Leute aus unserer Gemeinde aufzählen. Ich könnte einfach mal eure Namen so sagen und dann eure Eigenheiten. Und wenn ich in die Runde gucke, dann sind da schon ganz schön unterschiedliche Typen auch dabei. Da muss ich nur hier in die Runde schauen. Da ist es ganz ähnlich wie beim Jüngerkreis. Da haben wir Leute aus verschiedener Herkunft. Wir haben manche mit unterschiedlichen Glaubensprägungen, mit unterschiedlichen Traditionen. Dem einen waren für seinen Glauben eine Krise irgendwie entscheidend, die er durchlebt hat. Für andere war es irgendwie ein ermutigendes Erlebnis, das wichtig war. Ich könnte auch ganz unterschiedliche Glaubensweisen von euch allen aufzählen. Dem einen ist das Emotionale im Glauben wichtiger, dem anderen das Rationale, das Verstehen. Wieder ein anderer legt Wert auf das Traditionelle, dass man im Glauben Sicherheit hat und dass man auch das lebt, was man gelernt hat. Jemand anders sagt vielleicht, Glaube muss immer auch Veränderung sein und was Neues wagen und man muss immer wieder auch Neues erleben. Der eine sagt vielleicht, Glaube muss sich irgendwie politisch äußern in unserer Zeit. Der Nächste sagt, Glaube muss sozialdiakonisch sich die Armen in den Blick nehmen und die Bedürftigen. Jemand Drittes sagt, Glaube muss missionarisch sein, man muss die Botschaft in die Welt tragen und so weiter. Ihr merkt vielleicht, wie unterschiedlich wir sind und wie unterschiedlich wir sein können. Manche sind im Gottesdienst, weil es zu ihrer Gewohnheit gehört. Manche sind hier, weil sie Konfirmanden sind und sie sein müssen. Es ist ganz unterschiedlich. Wir sind alle beieinander und sind trotzdem eine Einheit. Und jetzt könnte ich genauso wie bei den Jüngern fragen, ja, was ist eigentlich das, was unsere Einheit ausmacht? Also was ist eigentlich das, was uns zu einer Einheit verbindet? Ist die Gewohnheit, dass Sonntagmorgens um 10.15 Uhr Gottesdienst ist? Ist das schon alles, was uns verbindet? Oder ist das, dass wir sagen, naja, wir sind doch alle Mitglieder der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, sind wir wahrscheinlich gar nicht alle, aber selbst wenn wir es wären, würde uns das reichen als das, was uns verbindet? Ich hoffe, dass unsere Antwort die gleiche ist wie bei den Jüngern. Dass wir spüren, dass das, was uns eigentlich verbindet, Jesus Christus in unserer Mitte ist. Dass wir ausgerichtet sind auf ihn. Und dann kann jeder auch unterschiedlich ausgerichtet sein und unterschiedlich Glauben leben, aber dass wir ihn als Zentrum haben, das ist unsere Einheit. Wenn wir das als Einheit nicht mehr haben, dann verlieren wir uns nach und nach. Aber ihn als Zentrum zu haben, das ist ein ganz wichtiges Element von unserer Einheit. So wie Jesus für die Jünger betet, so betet er im hohen priesterlichen Gebet auch für uns. Und deshalb schauen wir jetzt noch ein bisschen weiter rein in die Zeilen, die ich euch jetzt lese. Da geht's nämlich um uns. Also diese ersten Zeilen war ja für diesen, hat er gebetet für diese 11, die noch da waren und für die Frauen, die mit ihm unterwegs waren. Und jetzt geht's hier um Folgendes. Ich bitte aber nicht allein für die sie, also für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir bis heute, alle, die wir hier sitzen, alle, die wir zusammen gehören. Und für die betet Jesus, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Liebe Gemeinde, immer wieder sagt es Jesus in diesem Gebet, die für dir da betet, also wir sollen eins sein, so wie er und der Vater eins sind. Ich habe uns zwei Überschriften dabei heute, dass man sich vielleicht ein bisschen was merken kann aus dieser Predigt, was mitnehmen kann in eure eigenen Überlegungen, wo ihr Einheit erlebt oder was ihr vom Vater erbittet. Und die erste Überschrift ist die, dass Einheit einen Ursprung hat. Das wird uns Jesus hier ganz deutlich machen. Der Ursprung von der Einheit, um die Jesus hier bittet, ist keine, die wir hätten oder die wir machen können. Die beginnt nicht da, wo wir gleich sind wie andere. Das ist mir ganz wichtig heute. Die Einheit, um die Jesus bittet, ist nicht eine, wo wir die finden, die uns irgendwie ähnlich sind, die einen ähnlichen Geschmack haben, die vielleicht auf ähnliche Art und Weise glauben. Manchmal suchen wir nämlich so, wenn wir Einheit suchen, dass wir die suchen, die uns ähnlich sind oder gleich sind. Dann sind wir gern mit denen zusammen, die den gleichen Musikgeschmack haben, ja, weil das verbindet uns ja und dann hat man da irgendwie eine Gemeinsamkeit und fühlt sich da wohl. Oder die eine gleiche Einstellung haben oder die vielleicht gleiche Erlebnisse teilen. Vielleicht ist man in der gleichen Jugendarbeit groß geworden, hat viel schon miteinander erlebt und alles das, was einen gleich macht, darin suchen wir die Einheit. Vielleicht waren es auch die gleichen Prediger, die einen geprägt haben, was man inhaltlich irgendwie Nähe hat zueinander. Alles das begründet nicht unsere Einheit, würde ich heute sagen. Jedenfalls nicht die Einheit, um die Jesus da bittet. Es geht eben nicht nur darum, dass wir die Gleichen, dass wir suchen, wer gleich ist. Einheit im Glauben ist nicht ganz so einfach wie beim Fußballspielen. Da haben alle das gleiche Trikot an und dann weiß man, wer zusammengehört und dann funktioniert es. Wobei es funktioniert als Einheit manchmal auch trotzdem nicht. Ja? Also es ist ja vielleicht auch nur eine aufgesetzte Einheit. Aber bei uns als im Glauben ist es nochmal eben, soll es gerade nicht so sein, auch wenn wir das manchmal so machen. Gott, Jesus betet, dass wir eins sind, so wie er und der Vater eins sind. Was soll denn das bitte heißen? So wie sie verbunden sind, sollen wir verbunden sein. Also vielleicht kann man sagen, bei Vater und Sohn und auch beim Heiligen Geist ist ja eins ganz deutlich, die sind eine Einheit, aber sie sind nicht gleich. Das unterscheidet sie ja ganz bewusst. Wir haben ja diese drei Personen in der Dreieinigkeit deshalb, weil sie eben nicht deckungsgleich sind. Wir sind unterschiedlich. Jesus und der Vater und der Heilige Geist, die sind eins, aber sie sind eben nicht gleich. Was sie eint, was eins ist in ihnen, ist ihre Wesen. Das göttliche Wesen, das verbindet sie. Das göttliche Wesen ist die Liebe, die sie verbindet. Kann man im ersten Johannesbrief, wird das ganz ausführlich betrachtet. Gott ist die Liebe. Und diese Liebe, die ist zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, dieses Band, das sie verbindet, trotz allem dem, wo sie auch unterschiedlich erlebbar sind. Und das ist was ganz Entscheidendes, gerade in unserer Zeit heutzutage, wo wir oft die Einheit im Gleichen suchen, da passiert uns das oft, dass wir das aus dem Blick verlieren, was eigentlich Einheit schenken kann. Wir machen das nicht nur in unserem Glauben so, auch in der Welt machen wir es so. Wir merken, dass wir auseinanderdriften, dass alles irgendwie uns fehlt, dass wir Einheit wollen. Und erstaunlicherweise suchen wir dann Einheit, indem dass wir die Gleichen suchen. Und merken gar nicht, dass wir in dieser Suche nach den Gleichen oder Ähnlichen nicht nur Einheit herstellen, sondern eigentlich viel mehr Ausgrenzung herstellen, weil wir uns nämlich von denen unterscheiden, die nicht gleich sind, ja, die da nicht dazugehören, die eben nicht gleich denken wie wir selber, die nicht die gleichen Traditionen gut finden wie wir, die nicht den gleichen Musikgeschmack haben und so weiter. Also, dass wir im Suchen nach Einheit heutzutage eigentlich die Unterschiede noch größer machen, das finde ich ist ein Problem in unserer Zeit. Wir wollen eigentlich Einheit, aber dadurch, dass wir sie im Gleichen suchen, in dem, wo es uns gleich macht, ähnlich macht, schaffen wir eigentlich noch viel mehr Abgrenzung voneinander, viel mehr Uneinigkeit. Man differenziert sich heutzutage aus nach Herkunft, nach Religion, nach politischer Farbe und da sind wir heutzutage immer mehr drin, dass wir uns auseinander dividieren. Auch als Christen. Auch da. Mir begegnet es immer wieder, dass jemand sagt, ach, wissen Sie, Herr Pfarrer, Sonntagmorgens Gottesdienst, das ist nicht so meins, aber ich habe schon meinen Glauben. Ja, aber das, was er so macht, ist nicht so meins. Und dann denke ich immer, schade, dass es nicht so deins ist, weil genau da ist das doch eigentlich erlebbar. Es ist doch deins. Selbst wenn du jetzt Sonntagmorgens vielleicht nicht unbedingt gerne in den Gottesdienst kommst und diese Lieder singst, ist trotzdem deins, ja, weil du dazugehörst zu dieser Einheit. Und wenn man zu schnell sagt, naja, ich suche halt die mir gleich sind oder das, was mir gefällt, dann verliert man auch ganz viel aus dem Blick, was eigentlich auch zu dieser Einheit dazugehört. Sehr schade, finde ich. Deshalb ist mir wichtig, dass wir heute Einheit anders verstehen, dass wir Einheit nicht in dem suchen, wo wir die finden, die uns gleich sind, sondern dass wir Einheit suchen, so wie Jesus das betet, in dem, was Gott uns schenkt. Das ist nämlich was anderes, das ist ein Unterschied. Diese Einheit, von der Jesus spricht, die Einheit, um die er Gott bittet, die er uns schenken soll, die Einheit, die ihr Vorbild hat in der Einheit Jesu und Gottes selber, das ist eine Einheit, die können wir gar nicht selber machen. Die kriegen wir nicht hin. Das ist keine Aufgabe, die wir machen müssen, sondern es ist eine, die uns geschenkt wird, eine, die wir erfahren dürfen, eine Einheit, in der wir schon stehen. Und zwar eine Einheit, die uns verbindet auch mit denen, die uns gar nicht gleich sind, die uns vielleicht sogar anstrengend unähnlich sind. Trotzdem sind wir als Einheit verbunden, weil es eine Einheit in der Liebe Gottes ist. Wer von euch schon mal im Ausland einen Gottesdienst besucht hat, der hat es vielleicht schon mal erlebt. Also wenn man im Ausland einen Gottesdienst besucht, kann man das, finde ich, auf nochmal ganz andere Art erleben. Da verstehst du vielleicht kein Wort von dem, was da gesungen wird. Mir ging es letztes Jahr so. Nur irgendwelche Schriftzeichen waren da eingeblendet. Kein einziges davon habe ich verstanden, nicht mal ansatzweise. Und man versteht vielleicht auch gar nicht, was da gepredigt wird, was da gesungen wird und erlebt sich trotzdem als Teil dieser Einheit. Das ist doch verrückt. Man teilt eigentlich fast nichts, weder die Kultur noch die Sprache noch sonst irgendwas. Aber was man teilt, ist der Glaube und die Liebe. Und das reicht, um Einheit zu erleben. Das reicht, dass man da drin sitzt und merkt, ich bin Teil von dem. Ich bin mit denen verbunden, viel mehr als anderen, mit denen ich meine Sprache teile oder meine Kultur. Ist interessant, dass es geht, dass die Einheit schon da ist, dass sie gar nicht erst gemacht werden muss, sondern dass ich mich einfach nur einfügen darf und erleben darf, dass da eine Einheit ist. Oder ein schönes Beispiel, war von euch schon mal jemand in Tessé? Ja, eigentlich keiner so richtig. Dann solltet ihr da mal hingehen. Tessé, die Kommunität in Frankreich, wo jedes Jahr zigtausende junge Leute zusammenkommen und eben aus ganz unterschiedlichen Kulturen Einheit im Glauben erleben. Und da ist es immer so, da sitzt man beieinander und meistens in diesen Gottesdiensten oder diesen Feiern singt man ewig lang Gesänge in ganz unterschiedlichen Sprachen. Mal auf Lateinisch, mal auf Portugiesisch, mal auf Englisch, mal auf Deutsch, mal auf Italienisch und so weiter. Und jeder singt das alles mit. Und jeder kommt dann auch irgendwann mal dran mit seiner Sprache im besten Fall. Aber man erlebt sich die ganze Zeit als Einheit. Selbst der nicht mit seiner Sprache drankommt, erlebt sich als Einheit, weil es eine Verbindung ist, die schon da ist. Vielleicht brauchen wir mehr diesen Blick auf diese Einheit, die Gott schenkt. Und eben nicht auf das, was uns gleich macht oder eben dann auch voneinander unterscheidet. Ich habe diese Woche, ist mir ein Zitat über den Weg gelaufen von meinem Professor Hans-Joachim Eckstein, kennt der eine oder andere ja, war neutestamentlicher Professor in Tübingen und der hat gesagt, und das hat mir gefallen, die Einheit in Christus haben wir bereits heute, sie ist uns gegeben. Wir sind bereits eins in Christus, wir benehmen uns nur nicht so. Ist was Wahres dran, finde ich. Deshalb sollen wir uns nicht so verhalten, als wären wir Glieder an einem Leib, sondern wir sollen uns so verhalten als Glieder am Leib Christi, weil wir das schon sind. Wir sollen uns nicht wie Geschwister vorbildlich verhalten, sondern weil wir Geschwister im Glauben sind, sollen wir uns so verhalten. Für mich ganz wichtig, diese Woche das mitzunehmen. Jesus betet zum Vater um eine Einheit, die uns geschenkt wird. Wenn Jesus betet, dass wir alle eins sein sollen, dann ist es keine Arbeitsanweisung an uns. Auch wenn man das vielleicht manchmal so liest und vielleicht haben es die Jünger damals auch so gehört. Man hört es manchmal schnell so, gell? Jesus betet, sie sollen alle eins sein und man denkt, was muss ich jetzt tun? Es ist gar keine Arbeitsanweisung an uns. Es ist mehr, dass er uns zeigt, was Gott uns schon geschenkt hat, worin wir schon beschenkt sind. Diese Einheit ist uns bereits gegeben. Es ist eine qualitative Einheit, eine von Gott erzeugte Einheit, keine, die man irgendwie durch Strukturen schaffen kann, nicht durch Mitgliederlisten, wo man sagen kann, wir gehören doch irgendwie zusammen in eine Kirche, nicht durch gemeinsame Geschmäcker oder Vorlieben, sondern durch die Liebe Jesu, durch die Liebe Gottes. Das ist das, was die Einheit macht. Und darauf zu schauen und Einheit zu suchen, finde ich ganz wertvoll. Ich gucke manchmal ein bisschen mit traurigen Augen drauf, wie wir versuchen, Einheit herzustellen, auch im Glauben. Letztes Jahr zum Beispiel gab es doch diese Konferenz, die UNUM hieß, sogar den Titel Einheit, das heißt ja eins sein. Und wer ist dann da dabei? Naja, es sind halt die dabei, denen die Musik gefällt, die dort gespielt wird, also die Lobpreismusik oder die Prediger, die da auf dem Line-up stehen, die sind halt, kommen da zusammen, die anderen nicht. Ob so Einheit möglich wird, ich habe meine Zweifel. Oder wenn man so guckt, wie Synoden in Kirchen Beschlüsse fassen, mit denen sie hoffen, dass eine Einheit hergestellt wird. Meistens irgendwelche Kompromisse, ein kleiner gemeinsamer Nenner wird gesucht. Und ich frage mich immer, wenn das Einheit schaffen soll, dann funktioniert es nicht so richtig. Wenn wir das kleinste gemeinsame Gleiche suchen, dann wird es schwierig. Eigentlich sollten wir Einheit suchen in dem, was Gott uns gibt und schon gegeben hat. Die Liebe Gottes, die uns schon verbindet. Denn wenn das diese Einheit ist, von der Jesus redet, die Einheit, die in Gott gründet, dann hat die auch ihre Grenze erst dort, wo jemand sagt, ich will diese Liebe nicht oder ich nehme mich raus aus dieser Liebesgemeinschaft. Oder wo jemand sagt, Gott gibt's für mich gar nicht. Da hat sie eine Grenze, da gehört jemand nicht mehr zu dieser Einheit. Aber vorher nicht. Vorher ist eine ganz, ganz große Einheit, die vielleicht auch herausfordernd groß ist, weil man in dieser Rieseneinheit eben wenig Gleiches findet. Nur die Liebe Gottes und die reicht aber als Einheit. Also deshalb ist es wichtig für mich, dass wir uns heute Gedanken darüber machen, was ist das, was uns zur Einheit macht. Es ist nicht nur das, was uns gleich macht, sondern das, was Gott uns gibt. Einheit hat seinen Ursprung in dem, was Gott schenkt, in seiner Liebe. Und ein zweites noch, das wird sehr kurz. Einheit hat in diesem Abschnitt auch ein Ziel. Jesus betet um die Einheit, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ein bisschen später, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Auch das ist wichtig und für uns heute, glaube ich, zentral. Einheit ist nicht ein Selbstzweck für uns. Einheit ist uns nicht gegeben, dass unser Harmoniebedürfnis befriedigt wird und dass wir uns alle, dass wir alle gut miteinander klarkommen, sondern Einheit hat sein Ziel darin, dass die Welt erkennt, was diese Einheit ausmacht, dass sie die Liebe Gottes erkennt, die auch allen anderen gegeben ist, dass es sichtbar wird, dass Jesus deshalb in die Welt gesandt ist, um diese Liebe zu verkündigen. Das ist der Sinn, das ist das Ziel für diese Einheit, die uns geschenkt ist. Und da haben wir einen Auftrag, eine Funktion. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, wo wir uns ja dazu Gedanken gemacht haben, wir stehen in der Welt, aber sind nicht nur von der Welt, sondern wir haben der Welt auch was zu sagen von außen. Genau darum geht es eben mit der Einheit auch. Auch die Einheit, die wir leben, soll erkennbar machen, was Jesus schenkt. Ich bete, dass in unserer Zeit heute, wo sich alles immer mehr auseinanderdividiert, wo die Grüppchen der Gleichen immer kleiner werden und die Grüppchen der Nichtgleichen immer größer, da bitte ich, dass wir uns insofern unterscheiden, dass wir das sehen, dass wir eine große Einheit sind, selbst wenn wir nicht gleich darin sind, dass wir das hinkriegen als Christen in dieser Welt, in dieser Zeit, dass wir vereint sind und diesen Blick auf diese Einheit auch bekommen, dass wir sehen, das, was uns seit Generationen, seit Jahrtausenden schon inzwischen eint und was uns auch heute über unterschiedlichste Kulturen vereint, dass das ein Band ist, wie man es in der Welt nirgends sonst findet und auch in der Geschichte sonst nirgends findet. Ein Band, das nicht zerreißt. Das Band der Liebe Gottes hält zusammen. Ich bete, dass da, wo wir als Kirche im Suchen nach Einheit uns gleich machen mit der Welt, uns zurückziehen auf die kleinen Grüppchen, die noch einen gemeinsamen Nenner teilen, dass wir da, wo wir gar nicht mehr erkennbar sind, merken, dass es eine viel größere Einheit gibt, in der wir stehen. Auch ganz persönlich, da, wo wir uns vielleicht auf unsere Sicherheiten zurückziehen und auch sehr schnell wissen, wer alles anders ist und nicht gut ist, so dass man die Liebe kaum noch spüren kann. Das kann manchmal passieren, ja, wenn man sich auf das Gleiche zurückzieht und auf die mit denen was teilt, dann geht manchmal die Liebe ganz, ganz schnell verloren. Ich wünsche uns, dass wir die Liebe groß machen und eher das aushalten, wo wir auch ungleich sind. Dass wir so ein Zeichen für die Welt sind, dass wir Einheit anders suchen. Und dass wir auch die Menschen, die sich aus dieser Liebeseinheit ausklinken, spüren lassen, dass sie sich auch wieder einfügen können, dass sie Teil dieser Einheit sein können, weil sie für jeden gilt. Vom Kreuz her ist diese Liebe jedem geschenkt. Wir feiern nächste Woche Ostern. Das feiern die evangelischen Christen, das feiern die katholischen Christen, das feiern die freikirchlichen Christen. Und nächste Woche feiern sogar auch die orthodoxen Christen Ostern. Das ist nicht immer so. Also die haben ja manchmal ihre Feste anders. An Weihnachten ist immer unterschiedlich. 6. Januar feiert man in der orthodoxen Kirche und wir feiern schon früher. Und an Ostern mal gleich, mal unterschiedlich, gell, Natalia weiß es. Ich war vor ein paar Jahren mal in der Woche nach Ostern in Athen und habe da quasi Ostern noch einmal erlebt, weil das eine Woche später quasi gefeiert worden ist. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist auch das orthodoxe Osterfest genau gleich am gleichen Wochenende wie unser Osterfest. Das heißt, wir feiern alle christliche Konfessionen gemeinsam Karfreitag und Auferstehung Jesu. Und vielleicht ist das die Chance, dass es sichtbar wird in dieser Welt, dass diese Liebe Gottes uns allen gilt. Wir feiern es jeder auf seine Weise, in ganz unterschiedlichen Formen, auch bei uns in der Gemeinde, mit ganz unterschiedlichen Gottesdiensten, dass auch jeder irgendwo was findet, wo er sagt, okay, da tut es mir auch gut, aber wir feiern alle das Gleiche. Wir feiern alle das, dass uns die Liebe Gottes geschenkt ist und dass wir das haben als das, was uns verbindet. Vielleicht ist das die Chance von Karfreitag und Ostern dieses Jahr, dass wir da, wo wir auf die Liebe blicken, die uns vereint, durch das Kreuz, durch das, was Gott möglich macht, dass wir da zum Zeichen für die Welt werden. Dass da das, was Jesus hier betet, auch ein erhörtes und erfülltes Gebet ist. Wenn er sagt, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das wäre mein Wunsch für Ostern. Amen.